SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
16. Oktober 1854. Der Geburtstag des irischen Schriftstellers Oscar Wilde.
Das Leben ist eine viel zu wichtige Angelegenheit, um darüber ernsthaft zu reden.
Er war ein ganz, ganz blitzgescheiter Geist, sehr, sehr belesen natürlich und versucht immer mit seiner Zeit spielerisch umzugehen und die sozusagen ironisch zu brechen.
Oscar Wilde ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Ein Dandy im Pelz, ein Ästhet in Seide, ein Schriftsteller, der die Wörter tanzen lässt wie ein Feuerwerk die Funken. Der Ire hat uns auch zahlreiche Bonmots hinterlassen. Aphorismen, witzige Klugheiten in einem Satz, die reinstes Vergnügen sind.
Ich kann im Notfall auf das Nötigste verzichten, niemals aber auf den Überfluss.
Oscar Wildes Leben ist lange Zeit wie ein rauschendes Fest. Der Dichter ist der Star der Londoner Gesellschaft. In seinen letzten 5 Jahren aber wendet sich das Blatt. Die Liebe zu einem Mann wird ihm zum Verhängnis und macht aus dem gefeierten Poeten einen Sträfling, dessen großer Geist in eine enge Gefängniszelle gepfercht wird. Aber der Reihe nach, oder wie Oscar Wilde sagen würde,
sich selbst zu lieben ist der Anfang einer lebenslangen Leidenschaft.
Am 16. Oktober 1854, heute vor 170 Jahren, kommt Oscar Wilde in Dublin zur Welt.
Er stammt aus einem sehr bildungsbürgerlichen Elternhaus. Die Mutter war eine Individualistin, sie nannte sich selbst Speranza, die Hoffnung. Sie hatte literarische Ambitionen, sie unterhielt einen Salon, was ja auch sehr typisch war in dieser Zeit. Sie liebte extravagante Kostüme, der Vater dagegen war eher etwas blass.
Norbert Lennartz ist Professor für Anglistik an der Universität Vechta.
Er war Mediziner, aber wie auch die Mutter, Patriot, Nationalist, was eben so gar nicht zum Sohn passt. Und natürlich die literarischen Ambitionen hat er sehr, sehr deutlich von der Mutter.
In ihrem Salon begegnet Oscar Wilde Künstlern, Schriftstellern, kurzum der Schönheit. Ihr möchte er sich ganz widmen. Wilde studiert zunächst in Dublin, dann in Oxford. 1877 reist er nach Italien und Griechenland, wo er zu schreiben beginnt. Nach seiner Rückkehr und dem Tod des Vaters lässt er sich mit seiner Mutter in London nieder, denn das katholische Irland ist für einen Freigeist wie Oscar Wilde zu eng.
Er gehört zu den Autoren, die wie zum Beispiel Samuel Beckett, George Bernard Shaw, Jonathan Swift sehr, sehr schnell Irland verlassen haben, weil es zu nationalistisch ist, zu gälisch ist, zu keltisch ist. Und so gehört Oscar Wilde zu den Autoren, die ja britisch dachten, die europäisch dachten, frankophil waren.
Noch bevor Wilde als Schriftsteller von sich reden macht, ist er als Dandy in aller Munde. In den Salons lässt er seinen kristallklaren Geist sprühen, brilliert mit seinem Witz.
Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.
Wir dürfen ja nicht vergessen, was war das viktorianische Zeitalter? Es war immens eng. Es war auch engstirnig. Es war sehr moralinsauer. Da tritt er nun auf als Ästhetizist mit sehr extravagantem Kostüm, mit Kniestrümpfen, mit Pelzmäntel. Auch etwas sehr feminin. Auch das ist natürlich, das viktorianische Zeitalter ist ja patriarchalisch. Es ist in der Maskulinität ungemein betonend.
Wilde setzt sich über das humorlose, prüde Grau des viktorianischen Zeitalters hinweg. Für ihn zählen allein kreative Verspieltheit, Luxus, Carpe diem, nutze den Tag. Seinen ersten Gedichtband Poems lässt er 1881 auf eigene Kosten in edles, weiches Saffianleder binden. Er verkauft sich gut. 1881 bricht der Ästhet der Ästheten nach Amerika auf, um Vorträge über Kunst und Philosophie zu halten. Als er bei der Einreise gefragt wird, ob er etwas zu verzollen habe, antwortet Oscar Wilde:
Ich habe nichts zu verzollen, außer meinem Genie.
Auf amerikanischem Boden stehend ist Oscar Wilde entsetzt davon, dass die Leute hier ununterbrochen rauchen und überall ausspucken. Als kultivierter Europäer hält er es für dringend notwendig, die Amerikaner in Sachen Stil zu bekehren. Er äußert in diesem Zusammenhang auch die Vermutung, dass es den Amerikanern besser ginge, wenn sie nicht so scheußliche Tapeten hätten.
Er geht dorthin mit seinem Projekt Beautifying America. Er sagt, I'm here to diffuse beauty. Ich bin hier, um Schönheit zu verbreiten. Und ja, er war natürlich ein Event.
In seidenen Kniestrümpfen dozierend bezeichnet er Amerika als das Land der Barbaren.
Wie man eben so als Viktorianer auf Amerika schaut, als ein Land, was kolonial verspätet ist, was eigentlich irgendwie hinten ansteht.
In seiner Erzählung »Das Gespenst von Canterville« parodiert Oscar Wilde das traditionslose Volk. Die amerikanische Botschafterfamilie Otis kauft in England ein Schloss, zu dem auch ein 300 Jahre altes Gespenst gehört. Doch statt an Übersinnliches zu glauben und sich zu gruseln, schmieren die Kinder Butter auf die alten Holzdielen, damit das Gespenst bei seinen Spukaktionen ausrutscht. Auch seine rasselnden Ketten finden die pragmatischen Amerikaner nicht unheimlich, sondern störend.
»Ich muss Sie schon bitten, verehrter Herr«, sagte Mr. Otis, »die Ketten da ein bisschen zu ölen, und ich habe Ihnen zu diesem Zweck eine kleine Flasche Tammany's Aurora Schmieröl mitgebracht.«
In dieser Gesellschaftssatire bedauert Wilde, dass Hexen und Geister aus der romantischen Tradition nun mit Fleckenentfernern bekämpft werden und die Menschen des viktorianischen Zeitalters lieber Charles Darwin und den Naturwissenschaften Glauben schenken, statt sich vor grün phosphoreszierenden Gespenstern zu fürchten.
Und er sagt, wir haben ja auch was verloren. Wir haben das Lügen verlernt. Wir haben das Fantastische verloren. Wir müssen wieder Geister, wir müssen wieder Märchen haben, denn das viktorianische Zeitalter ist verarmt und blutleer geworden.
1883 verbringt Oscar Wilde einige Monate in Paris. In der französischen Hauptstadt ist deutlich zu spüren, dass die Kunst vor großen Umbrüchen steht, dass die Moderne sich bahnbricht. Symbolismus heißt die neue Kunstform der Stunde. Es geht um Traumbilder, verrätselte Sprachbilder. Die lösen den trockenen Realismus ab, der davor in Mode war. Das gefällt Oscar Wilde. Er ist begeistert von Dichtern wie Verlaine und Mallarmé, die alle Lyrikregeln brechen.
Er entdeckt auch Charles Baudelaire mit seinen Fleurs du Mal. Und ja, diese Art von Literatur in festen Formen, in Sonettformen, aber dann einen subversiven Inhalt, einen morbiden Inhalt zu transportieren, das war dementsprechend etwas ganz Neues. Paris wird für ihn zum Erweckungserlebnis.
Als Dramatiker hat Oscar Wilde zunächst jedoch Startschwierigkeiten. Seine Stücke »Die Herzogin von Padua« in sperrigen Versen geschrieben und »Vera oder die Nihilisten« floppen. Das Publikum bevorzugt Dramen von Henrik Ibsen. Gegen den modernen Norweger wirken Wildes Stücke antiquiert. Auch um einen finanziellen Bankrott zu verhindern, heiratet Wilde die wohlhabende, sehr gebildete Constance Lloyd. Es ist eine Sowohl-als-auch-Entscheidung. Die beiden stehen sich nahe, ihr Vermögen spricht aber auch für sie.
Den idealen Gatten gibt es nicht. Der ideale Gatte bleibt ledig.
Ab 1887 dann entstehen Oscar Wildes literarische Meisterwerke. Etwa seine Theaterstücke Salome, Ein idealer Gatte, Banbury oder Die Bedeutung, ernst zu sein. Wilde hat seinen Stil als Dramatiker gefunden. Er vermischt Henrik Ibsens Schwere mit Elementen der Komödie und trifft den Nerv der Zeit. Wilde schreibt großartige Essays und sein berühmtes Buch »Das Bildnis des Dorian Gray«.
Er ist einmal ungemein vielseitig, in allen Genres unterwegs, ja, sehr, sehr selten. Und das ist auch etwas, ja, was gar nicht so in diese Zeit passt, weil es ja doch irgendwie eine Zeit war, die Viktorianerzeit, die so in Kategorien dachte.
Wilde lässt sich nicht in Schubladen stecken und verfasst auch zahlreiche Märchen, wie Der selbstsüchtige Riese, Die Nachtigall und die Rose oder Der glückliche Prinz.
Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe. Willst du nicht diese eine Nacht noch bei mir bleiben?
Es ist auch eine Rückbesinnung auf die Romantik. Wilde ist auch irgendwo noch ein Nachfahre der Gothic Novel, der Crime Fiction, der Gespenstergeschichten. Und es ist auch ein Eskapismus, diese allzu nüchterne Zeit, wie man ihr entfliehen kann.
1890 erscheint Oscar Wildes einziger Roman, Das Bildnis des Dorian Gray. Ein Plot wie in Goethes Faust. Der Dandy Lord Henry Wotton verführt als Mephisto-Gestalt den faszinierend schönen Dorian dazu, seine Jugend rücksichtslos auszuleben und stattdessen sein von einem Maler geschaffenes Bildnis altern zu lassen. Dorian Gray ist bereit, einen hohen Preis für die ewige Jugend zu zahlen.
Er sagt an einer Stelle, ich würde alles tun, ich würde meine Seele hingeben und damit passiert's auch.
Das Vorwort zu diesem Roman ist radikal. Oscar Wilde bekennt sich zum französischen L'art pour l'art-Denken, Kunst um der Kunst willen. Kunst als Selbstzweck, die nur noch dazu da ist, Schönes zu schaffen. Diese Haltung gilt als anrüchig.
Für die Viktorianer war doch Kunst, Literatur immer mit einem Zweck verbunden. Ja, mit einer Art von Instruktion. Man musste den Menschen moralische, religiöse, vielleicht auch politische Messages übermitteln.
Dorian Gray schockiert das damalige England auf noch eine andere Weise. Oscar Wilde lässt im Text Homosexualität mitschwingen. Es heißt,
wer so etwas schreibt, wer so eine Art von Homoerotik darstellt, muss dementsprechend auch verworfen sein.
Nach Erscheinen dieses Romans wird die Kontur von Oscar Wildes eigenem Doppelleben sichtbar. Wilde hatte zahlreiche Verhältnisse mit jungen Männern. Seine Liebe zu Alfred Lord Douglas aber läutet seinen Untergang ein. Der Vater des schönen Lords beschuldigt Wilde der, wie man es damals nannte, Sodomie. Oscar Wilde wehrt sich mit einer Ehrenbeleidigungsklage. Ein sinnloses Aufbäumen auf juristisch wackligen Beinen.
Es ist vollkommen irrig und illusionär, einen Prozess gegen einen Aristokraten in der viktorianischen Zeit zu gewinnen. Die Strukturen waren noch so, dass man einen neutralen Blick auf einen homosexuellen Dichter nicht erwarten konnte.
Man bietet Wilde an, gegen Kaution freizukommen. Ein Wink der Behörden. Verlass das Land, geh! Doch der große Dichter möchte nicht fliehen. Im Mai 1895 dann die Wiederaufnahme des Prozesses mit verheerendem Urteil. 2 Jahre Zuchthaus mit harter Zwangsarbeit wegen homosexueller Unzucht. Der Genussmensch verschwindet hinter den dicken Mauern des berüchtigten Gefängnisses Reading Jail. Die Feuchtigkeit in der Zelle setzt dem Dichter zu. Hinzu kommt eine zermürbende Arbeit.
Man nannte das Picking Oakum. Das waren so Seile, die mit Teer aus Schiffen vollkommen fest waren. Und er musste mit seinen Fingern die Seile wieder auseinanderzupfen. Eine vollkommen sinnlose Arbeit.
Oscar Wilde findet trotzdem die Kraft, einen 50.000 Wörter umfassenden offenen Brief an seinen geliebten Alfred Lord Douglas zu schreiben. De profundis, aus der Tiefe. Der Anglist Norbert Lennertz.
Es ist eine Rechtfertigungsschrift. Ja, es ist ein langer Anklagebrief, der aber letztendlich nie abgeschickt wurde.
Als Wilde nach 2 Jahren Zuchthaus freikommt, ist er gesundheitlich, finanziell und gesellschaftlich ruiniert und als Künstler getilgt. Oscar Wilde existiert nicht mehr.
Er nannte sich Sebastian Melmoth. Sebastian, der Märtyrer, von Pfeilen perforiert, und Melmoth the Wanderer, es ist der ewig wandernde Jude, der verdammt ist zu wandern.
Wilde verlässt England und lebt bis zu seinem Tod wie ein Nomade. In Italien, der Schweiz, in Frankreich. Er schreibt sein letztes Werk, die Ballade vom Zuchthaus zu Reading. Ein Gedicht, durchsetzt mit Anspielungen auf die Kreuzigungsgeschichte Jesu Christi. Geschrieben in der Tradition des Poète Maudit, des verfemten Dichters, der seinen Platz am Rande der Gesellschaft einnimmt.
Doch jeder tötet, was er liebt, das hört nur allzumal. Der tut's mit einem giftigen Blick und der mit dem Schmeichelwort schmal. Der Feigling tut es mit dem Kuss, der Tapfere mit dem Stahl.
Am 30. November 1900 stirbt Oscar Wilde mit nur 46 Jahren, verarmt und isoliert in einem Pariser Hotel. Es ist sein französischer Dichterkollege André Gide, der für das Wiederaufleben seiner Werke sorgt. Zum Glück, denn was wäre die Literatur ohne Wilde? Wer würde uns die Welt so witzig und blitzgescheit zusammenfassen?
Ich glaube nicht an Wunder. Ich habe davon zu viele gesehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klasen an den irischen Schriftsteller Oscar Wilde, der am 16. Oktober 1854 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über Frédéric Chopin.